Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen.
Folge 71.
Wann ist man erwachsen? Erwachsensein hat ja viele Dimensionen. Für mich beginnt die erste Dimension mit dem 18. Geburtstag. Da sind wir vom Gesetzgeber her volljährig.
Genau, in Deutschland.
Aber damit auch noch nicht vollständig straffähig, weil es da auch da noch so eine Übergangsfrist gibt bis zum 21. Geburtstag, die noch eingeräumt wird, wo sowohl das Jugendstrafrecht als auch das Erwachsenenstrafrecht angewendet werden kann. Also doch noch nicht so ganz erwachsen.
Ja, genau. Und dann erwachsen von einer Zahl quasi gemessen? Oder ist man wirklich erst erwachsen, wenn man bestimmte Dinge macht oder bestimmte Selbstständigkeitsgrade erreicht hat? Oder das lässt sich ja auch diskutieren, ne?
In den USA darf man ja auch erst mit 21 Alkohol trinken.
Genau. Oder ins Casino gehen. Ich glaube, mit 16, 17 darf man da schon den Führerschein machen, ne?
Genau, man darf mit 16, 17 dort den Autoführerschein machen. Und dann gibt es ja eben die Möglichkeit des betreuten Fahrens. Das heißt, ich habe schon einen Führerschein, bevor ich 18 bin, aber da vorher nur betreut fahren. Das ist in einigen Bundesländern so, dass ich das darf, aber nicht in allen.
Genau.
Und das finde ich ja auch interessant, wie das gehandhabt wird. Also das hat offensichtlich was mit der Reife zu tun, die wiederum an den Geburtstag geknüpft ist. Wie alt man ist. Und in den USA darf ich früher Auto fahren, aber später Alkohol trinken. Aber auch dort gilt, ab 21 darf ich quasi alles, bin ich für die Menschen vollständig erwachsen.
Genau, und bin auch für alles verantwortlich, was ich mache, ne?
Aber ist das das, was das Erwachsensein wirklich ausmacht?
Genau, das ist die Frage, ne? Also ob das eher ein Mindset ist oder eher quasi die Auffassung, wenn ich mich selbst versorgen kann, bin ich erwachsen. Im Sinne von, wenn ich arbeiten gehe, eine eigene Wohnung habe, einkaufen gehe, die Wäsche wasche, bin ich dann erwachsen?
Da habe ich schon von Haushalten gehört, wo Kinder das sehr früh machen. Also mit 12 oder 14 Jahren. Aber diese Kinder sind ja auch noch nicht erwachsen.
Aber die dann schon vollständig alleine arbeiten gehen und sich damit versorgen oder nur den Haushalt machen?
Den Haushalt machen. Einkaufen. Ja. Kennen wir auch.
Genau, die Frage ist auch, bin ich erwachsen, wenn ich eine fertige Ausbildung habe oder studiert habe? Macht mich das erwachsen?
Es gibt Menschen, die studieren bis ins hohe Alter. Sind die nicht erwachsen?
Genau, es gibt Menschen auch, die nie studieren oder nie eine Ausbildung abschließen. Werden die nie erwachsen? Das ist ja genau die gleiche Gegenfrage, ne?
Genau, was zeichnet das Erwachsensein denn aus? Also ich höre immer wieder vom inneren Kind, das gepflegt werden soll. Bleiben wir immer Kinder? Ist ja dann genauso eine Frage, die wir uns stellen müssen.
Genau, also die Kinder unserer Eltern bleiben wir natürlich ein Leben lang, ne?
Ja, aber ich kann auch das Kind in mir pflegen. Also kindliche Sachen machen, spielen, albern sein, wie auch immer. Also Dinge machen, die man eher Kindern zuschreibt.
Und die Frage ist auch, wer dann definiert, was ist kindlich, was ist erwachsen, ne? Es gibt ja auch Kinder, die sehr erwachsen wirken, weil sie sehr im Kopf sind. Und vielleicht auch viel von Erwachsenen umgeben sind, da sagt man dann schnell, ja, das ist so ein altkluges Kind, was irgendwie gar nicht in seiner Kinderrolle ist. Oder dann gibt es Erwachsene, die sich von ihren Frauen betreuen lassen wie von ihren Müttern und spielen und die ganze Zeit irgendwie nur machen, auf was sie Lust haben. Das ist halt so die Frage, ne? Wer legt fest, was ist erwachsen, was ist kindlich, was ist gut, was ist nicht so gut? Was ist der Vorteil am Erwachsensein? Was ist der Vorteil am Kindsein?
Aber jetzt hast du ja auch das Erwachsensein in deiner Formulierung wieder am Alter festgemacht.
Ja, genau.
Ich sage zum Beispiel gerne, wenn Menschen zu mir in mein Basisseminar kommen, dass das ein weiterer Schritt ist, die Pubertät hinter sich zu lassen und damit erwachsen zu werden.
Aber kann man aus deiner Sicht erwachsen sein, bevor man 18 ist?
Aus meiner Sicht gibt es durchaus Menschen, die vor dem 18. Geburtstag erwachsen sind, weil sie wichtige Sachen verstanden haben. Also ist das schon möglich. Es kommt nicht so häufig vor, weil wir sagen ja nicht umsonst, dass es ein Reifeprozess ist. Und das hat was mit Zeit zu tun. Wir Menschen reifen über die Zeit. Und damit werden wir dann auch mit einer bestimmten Reife quasi auch erwachsen.
Also ich denke tatsächlich, dass man so ab dem 18. Lebensjahr, also es gibt ja eh diese Staffelung, ne? Ab dem 13., 14. Lebensjahr bekommt man eine andere quasi Verantwortung für Dinge. Dann nochmal ab dem 16. Geburtstag und dann ab dem 18. oder 21. Geburtstag. Diese Staffelung finde ich schon ganz gut, weil man eben nicht punkt mit einem Lebensjahr oder so auf einmal quasi alles tun und lassen sollen dürfte, was man möchte. Deswegen ist es, glaube ich, ganz schön, dass man sich so dran gewöhnen kann, so ab dem 13., 14. Lebensjahr immer mehr Verantwortung zu bekommen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das richtige Erwachsensein, also für mich hängt das mit den Dingen zusammen, wie kann ich mich selbst versorgen, sowohl finanziell als auch organisatorisch, habe ich mein Leben quasi komplett in meiner Hand, in meiner Verantwortung. Das ist für mich sozusagen der Inbegriff des Erwachsenseins.
Also wenn ich jetzt Erbe eines großen Vermögens bin und ich bin 10 Jahre alt, habe also genug finanzielle Ressourcen, um mein Leben damit auf ewig zu gestalten, habe genug Bedienstete, um mein Leben auf ewig zu gestalten, bin ich aus seiner Sicht erwachsen?
Nee, wenn man selber die Verantwortung für alles übernimmt. Ne? Also wenn man jetzt nicht alle anderen das machen lässt, das ist ja quasi das Konzept des Kindseins. Ne? Also dass man quasi, die Eltern organisieren das Leben, die Eltern kochen, waschen, kümmern sich um einen, übernehmen die Verantwortung. Das wäre in dem Fall ja genau das Gleiche. Ne? Also wenn man sich selber quasi versorgen kann.
In meinem Bekanntenkreis gab es früher jede Menge Leute, die mit 30 noch nach Hause gefahren sind, um die Wäsche von der Mutter waschen zu lassen.
Das ist für mich nicht erwachsen.
Wir kennen ja auch Kinder, die nicht erwachsen werden wollen, weil sie lernen, dass Erwachsensein mit Verantwortung zu tun hat, dass Erwachsensein damit zu tun hat, dass man nicht mehr Kind sein darf, dass man keinen Spaß mehr haben darf.
Genau, also ich höre regelmäßig solche Sätze wie, ich will nicht erwachsen werden, weil Mama oder Papa haben mir gesagt, wenn man erwachsen ist, dann muss man nur noch arbeiten gehen, dann darf man gar keinen Spaß mehr haben, man hat keine Freizeit mehr, man geht eigentlich nur noch für die Miete und das Essen arbeiten. Und wenn das das Bild von Erwachsensein ist, dann ist mir auch völlig klar, warum Kinder nicht erwachsen sein möchten. Das gab ja schon in dieser Geschichte des Peter Pan, dieses Konzept des kindlichen Jungen, der nicht erwachsen sein wollte, aus einer anderen Motivation heraus. Aber das kommt tatsächlich häufig vor bei Kindern, dass Kinder einfach sagen, so Erwachsensein heißt wahrscheinlich gar keinen Spaß mehr haben zu dürfen.
Und da sind wir aus meiner Sicht schon an einem Kern des Themas Erwachsensein. Dass viele Menschen verwechseln Kind sein und Spaß haben und erwachsen sein und ernst sein.
Genau, oder gar keinen Spaß mehr haben zu dürfen, ne? Dass man dann nur noch ernsthafte Sachen machen muss.
Also aus meiner Sicht ist dieses Erwachsensein eine Frage der Perspektive auf das Leben. Das heißt, wenn ich selber wählen kann, wenn ich aktiv selber wähle, wie mein Leben gestaltet ist und das durchdenke und nicht nur impulsiv lebe, dann bin ich dem Erwachsensein zumindest einen großen Schritt näher gekommen. Mhm. Wir haben ja auch gerade so eine laufende Diskussion, die so die Überschrift alte weiße Männer trägt. Und in dieser Diskussion wird meiner Meinung nach auch genau das miteinander verwechselt. Das heißt, es geht darum, Menschen wollen Spaß haben und wollen die Vernunft außen vor lassen und wollen aufgrund ihres Alters und ihres Vermögens und ihrer Macht, die sie haben, das einfach alles leben dürfen. Mhm. Und wollen sich nicht dadurch beschränken lassen, dass andere Menschen sagen, hört zu, hier ist eine Grenze überschritten für Menschengruppen, wie auch immer. Und damit hängt man quasi dann fest, weil man sagt, ich darf ja gar nichts mehr. Sobald Kritik kommt, fühlen sich die Menschen nicht mehr unterstützt in dem, was sie kindlich ausleben wollen, nämlich Spaß haben. Und diese Bezeichnung kindlich Spaß haben wollen, die leite ich aus der Transaktionsanalyse von Eric Byrne ab oder Eric Byrne. Je nachdem, wer das ausspricht, wird der Name mal Byrne und mal Byrne ausgesprochen. Und die Transaktionsanalyse gibt da wahnsinnig viel her. Also Eric Byrne hat 3 grundlegende Bewusstseinszustände definiert, in denen Menschen sich bewegen. Das ist das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Und das ist total interessant, wenn man das betrachtet, sieht man also, okay, Es gibt mehr Bewusstseinszustände, in denen wir uns bewegen können. Und diese Bewusstseinszustände, die haben bestimmte Attribute, wie ich mich verhalte, wenn ich in diesem Bewusstseinszustand bin. Das heißt, auch wenn ich im Eltern-Ich bin, bin ich nicht im Erwachsenen-Ich.
Genau, das können ja auch kleine Kinder schon, ne? Indem sie ihre Eltern nachahmen und dann zum Beispiel zu einem anderen Kind sagen, das darfst du aber nicht, das ist gegen die Regeln, da kriegst du sofort Ärger. Also so typische Elternsätze, die dann untereinander ausgetauscht werden oder auch manchmal von Kindern an Eltern gerichtet sind. Ne?
Genau, sogenanntes kritisches Eltern-Ich-Handeln. Und das können schon kleine Kinder, sind dann im Eltern-Ich, sind noch lange nicht erwachsen.
Ist eigentlich nur ein Nachahmen der Eltern, ne?
Genau. Und dann gibt es das sogenannte stützende Eltern-Ich, wo aus dieser Elternrolle heraus andere Menschen unterstützt werden.
Mhm.
So das Helfersyndrom, das kommt da zum Beispiel genau her. Und dann gibt es das Kind-Ich und da gibt es das angepasste Kind-Ich, das wir alle kennen. Im positiven Fall freuen wir uns, wenn Kinder sich angepasst verhalten, weil das ist so das, was sich die Menschen wünschen. Fröhliche, liebe Kinder, die spielen und keinen Ärger machen, klar.
Genau, die sich an alle Regeln halten, friedlich sind.
Genau, aber zum angepassten Kind-Ich gehört auch das trotzige oder für einige sogenannte rebellische Kind-Ich. Und dieses trotzige, angepasste Kind-Ich, das wiederum ist das, was wir gar nicht gerne sehen wollen. Das Kind, das sich im Supermarkt auf den Boden wirft, weil es irgendwas haben möchte und den ganzen Supermarkt zusammenschreit oder rumstampft, weil es nicht einverstanden ist, im Winter dicke Schuhe anziehen zu müssen und so weiter.
Mhm.
Also dieses trotzige Kind-Ich, das mögen wir nicht. Die
Wutanfälle, genau.
Genau. Und dann gibt es das natürliche Kind-Ich, wo Kinder einfach spielen und völlig im Flow sind und die Welt um sich herum vergessen und damit auch keine Verantwortung mehr übernehmen für das, was sie da machen. Sie machen halt.
Mhm.
Und dieses natürliche Kind-Ich ist dieser Bewusstseinszustand, aus dem diese Menschen agieren, die alles sagen oder machen können, wollen, was sie möchten. Das finde ich total spannend. Das heißt, ich sehe dort vor allem Menschen, die aus dem natürlichen Kind-Ich argumentieren. Und das sind ganz schön viele.
Mhm.
Wenn man die aktuelle Diskussion verfolgt, dann macht das eine große Mehrheit unserer Gesellschaft aus.
Was irgendwie ja auch ganz schön ist, ne?
Was auf jeden Fall erstmal interessant ist, wahrzunehmen, dass ein großer Teil der Gesellschaft sich so verhalten möchte. Im natürlichen Kind-Ich, Männer wollen Frauen betatschen, wollen anzügliche Bemerkungen machen. Und wenn sie dann darauf hingewiesen werden, dass es nicht geht, dann fallen sie ins trotzige Kind-Ich, ins rebellische Kind-Ich, wie auch immer man das bezeichnen mag, und sind sauer und stampfen auf den Boden, dass nun nichts mehr gesagt werden darf, dass nun nichts mehr gemacht werden darf und sind also entsprechend im anderen Kind-Ich-Zustand unterwegs.
Hm.
Und was ich total spannend finde, ist dieses Erwachsenen-Ich, das dann eben ganz anders handelt. Und wie Eric Byrne das definiert hat, also das Erwachsenen-Ich hinterfragt sich, hinterfragt die Situation, versucht herauszufinden, was eine ideale Lösung ist, für alle am besten, und stellt diese ganzen Impulse zurück. Das ist das Erwachsenen-Ich aus der Transaktionsanalyse.
Was manchmal ja tatsächlich kleine Kinder schon super können, ne? Vor allem kleine, angepasste Kinder, dass sie sich eben genauso verhalten wie vernünftige Erwachsene. Ne?
Ja, allerdings nicht aus dem Antrieb heraus, dass sie das wirklich hinterfragen und in allen Dimensionen hinterfragen, sondern dass sie das Gelernte, welche Erwartungen an sie gestellt werden, anlegen als Bewertungsmaßstab. Das ist dann quasi schon kritisches Eltern-Ich sich selbst gegenüber. Und versuchen, sich im besten Sinne zu verhalten.
Na, ich glaube, das eigentliche Thema ist, dass sie auf jeden Fall gefallen wollen. Ne? Und
genau.
Die Menschen, die in diesem Kind-Ich sind, denen ist es egal, ob sie gefallen in dem Moment oder nicht. Die sagen sich, ach, ich will meine Impulse ausleben, ich will so sein, wie ich bin. und mir ist es egal, was andere darüber denken. Ich glaube, das ist genau dieses, was viele eben immer mehr aus diesem Widerstand zu diesem sehr Angepassten entwickeln. Und das Gegenteil, dass man eben so nach dem Motto, ich will nicht allen gefallen, mir ist es auch egal, was alle Menschen über mich denken, jetzt mache ich einfach, was ich möchte. Ne? Und dann schwenkt komplett ins Gegenteil um. So eine Mitte wäre irgendwie ganz schön, dass man auch so ein bisschen darauf achtet, wie andere Menschen dazu stehen oder wie man einfach ein bisschen achtsamer mit sich und anderen Menschen umgeht. Aber das eine ist das eine Extrem, zu sagen so, okay, mir ist es total wichtig, was jeder von mir denkt, also auch jede x-beliebige Person. Oder auf der anderen Seite eben, mir ist es völlig egal, was alle von mir denken. Ich lasse jetzt mal so richtig die Wildsau raus.
Im Erwachsenenhandeln stellt sich die Frage, was andere Menschen dazu denken, ja auch gar nicht. Das ist ja dann wieder das kritische Eltern-Ich, das diese Impulse reingibt. Also was sollen die anderen Menschen, was sollen die Nachbarn dazu sagen?
Genau, und was so sollen weiter. Die anderen Menschen im Supermarkt dazu sagen, wenn man sich hier auf den Boden schmeißt?
Genau. Aus dem Erwachsenen-Ich schaue ich darauf und sammle Sachinformationen. Was ist hier passiert? Was sind die Interessen? Was sind die Bedürfnisse? Und schaue mir das auf der Ebene an, auch was sind meine Bedürfnisse. Hinterfrage, sind meine Bedürfnisse sachlich in Ordnung? Also versuche das einzuordnen, ohne mich abzuurteilen. Mhm. Also stell dir mir als erstes die Frage, unter welchen Regeln und Gesichtspunkten sachlich ein bestimmtes Verhalten angemessen ist, ohne dass ich darüber urteile, und handle dann entsprechend.
Die Frage ist, wie Menschen dahin kommen, sich so zu verhalten und so zu denken. Ne? Es gibt ja keine Kurse, wie kann ich gut erwachsen werden oder wie kann ich mich gut erwachsen verhalten.
Vielleicht sollte ich so einen Kurs anbieten.
Vielleicht sollte man sowas mal überlegen, ob man sowas kreiert, weil entweder man hat das Glück, quasi aus meiner Sicht in seiner Umgebung Menschen zu haben, die einen da hinein begleiten und die einem das vormachen und die auch geduldig sind mit dem, wie man sich verhält in bestimmten Situationen. Also auch nicht schon als kleine Kinder quasi maximales Angepasstsein verlangen, sondern eher Kinder im Kind-Ich lassen. Und umso älter man wird, umso mehr Verantwortung und mehr Denkprozesse anzustoßen. Oder man hat eben das Pech, quasi in einer Umgebung zu sein, wo das überhaupt gar kein Thema ist, wo selbst die Erwachsenen alle ihre Impulse ausleben, Kinder nur in das Erwachsenensein sozusagen gedrückt werden oder in den angepassten Modus gedrückt werden, damit es bequemer ist. Und daraus entwickelt sich ja kein vernünftiges erwachsenes Denken. Ne? Also daraus entwickelt sich eben, wie gesagt, meistens eher das Gegenteil, ne? Dass man aus diesem, wenn man immer in dieses Angepasste gedrückt wird, zum Schluss als Erwachsener oder Erwachsene eher in diesem Widerstand ist und dann eher sagt, nee, ich will jetzt meine Impulse endlich mal leben können, ich will endlich mal meinen Gefühlen nachgeben können oder machen können, was ich möchte, was ich als Kind nicht durfte.
Oder auch weiterleben wollen, was ich als Kind schon durfte. Es gibt ja tatsächlich viele Kinder, die sich in einer ganz bestimmten Art und Weise verhalten, wie sie sich als Erwachsene gar nicht verhalten dürften. Und da ist es niedlich. Und als erwachsene Menschen oder wenn sie dann älter sind, ist es nicht mehr niedlich, wenn sie sich so verhalten. Und ganz viele Menschen werden um die 40 Jahre alt und kommen dann in eine Krise, weil sie feststellen, sie haben gar nicht ihr Leben gelebt, sondern sie haben ein Leben gelebt, das ihnen vorgegeben wurde.
Genau, aber das meine ich ja auch, ne? Also wenn Kinder nicht Kind sein dürfen, egal auf welche Art und Weise, also ob sie quasi ins Angepasste gedrückt werden oder ob sie so eine pseudo-elterliche Rolle bekommen, völlig egal. Also wenn sie nicht wirklich so sein dürfen, wie man als Kind sein möchte, also verspielt, kindlich, unbedarft, ohne Verantwortung, aber doch in einem Rahmen, der einen sicher hält, wenn man das nicht bekommt, dann ist sehr wahrscheinlich, dass man als Erwachsener, also als von der Zahl her Erwachsener oder Erwachsene nicht erwachsen sein möchte, weil man eben diesen ganzen Teil nicht leben durfte und konnte und dass dann das Gefühl aufkommt, man muss das nachholen.
Der größte Teil der Menschen lebt kein eigenes erwachsenes Leben, bis diese Midlife-Crisis, also die erste große Krise im Leben eingetreten ist und reflektiert wird, wie kam ich überhaupt an diesen Punkt?
Genau, und da ist eben ganz oft die Auseinandersetzung, was war eigentlich mit meiner Kindheit, ne? Was war da? Wer war in meiner Kindheit für mich da? Was durfte ich? Was konnte ich? Was waren die Dinge, die meine Kindheit ausgemacht haben? Ganz häufig kommt ja dann auch so der Gedanke auf, das wollte ich so gar nicht. Oder das und das habe ich aufgedrückt bekommen. Oder das und das hat mich, glaube ich, unglücklich gemacht. Ne?
Zum Beispiel, dass ein Beruf gewählt wurde, der von den Eltern gewollt war. und für richtig empfunden wurde und nicht von einem selbst. Und weil man gerade keine bessere Idee hatte, hat man das gemacht.
Genau, zum Beispiel.
Und dann plötzlich in der Lebensmitte, wann auch immer das ist, stelle ich fest, ich habe bis jetzt gar nicht mein Leben gelebt, sondern ein Leben, das andere Menschen für mich so erdacht hatten. Ein zusätzlicher wichtiger Punkt, wenn man auf das Erwachsensein schaut, ist ja, dass Muster aus der Kindheit unsere größten Gegenspieler sind. Das heißt, Muster aus unserer Kindheit werden mitgetragen, bis sie reflektiert sind und übernehmen dann ja auch immer regelmäßig das Handeln und die Gefühlswelt und dominieren plötzlich im Alltag mein gesamtes Empfinden. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil des Reifeprozesses, dass das reflektiert wird.
Ja, genau. Und das alleine zu reflektieren, ist total schwierig, glaube ich, ne? Also ist schon möglich, aber schwierig, erstmal überhaupt herauszufinden, was sind denn die Muster aus meiner Kindheit? Und dann zu schauen, inwieweit habe ich die übernommen? Inwieweit bestimmen die mein Leben? Warum ist das so?
Ich fand das sehr interessant, dass das in der schamanischen Ausbildung ein ganz wichtiger Teil war, diese Muster zu reflektieren. Und ein total wertvoller Teil.
In der therapeutischen Ausbildung ist das tatsächlich auch ein Teil, dass man in seine Kindheit geht und quasi im Rahmen einer Selbsterfahrung auch das aufarbeitet, was an Mustern da ist und wie man das quasi lebt und wie einen das beeinflusst.
Und ich fand es auch sehr interessant zu erleben, wie diese Muster in den darauffolgenden Jahren Stück für Stück mein Leben verlassen haben.
Ja genau, sobald man die identifiziert hat, kann man ja aussuchen, möchte ich die behalten oder möchte ich die nicht behalten. Aber das kann man eben erst, wenn man sie identifiziert hat. Davor hat man gar nicht so richtig die Wahl, weil man das einfach, das ist so wie auf einer Schiene fahren.
Genau, es passiert irgendetwas und das löst etwas bei mir aus und dann geht dieses Muster los. Und
genau, das sind so Automatismen. Ne?
Ich bin dann erst wieder frei, wenn dieses Muster durchgelaufen ist.
Genau.
Und das führt halt auch regelmäßig zu Emotionen. Also hatten wir ja schon in der Folge Emotionen und Gefühle, Gefühlsechos aus der Vergangenheit, wo es eben darum geht, dass ich wieder etwas fühle, was ich in der Vergangenheit in so einer Situation schon gefühlt habe.
Okay.
Und das hält mich alles vom Erwachsensein ab, weil das überdeckt die Realität, die gerade da ist, also mein wirkliches aktuelles Leben. Und ich bin nicht präsent im Hier und Jetzt, sondern Dinge aus der Vergangenheit holen mich ein, Gefühle aus der Vergangenheit holen mich ein, Erlebnisse aus der Vergangenheit holen mich ein und transportieren sich in die Gegenwart. Und das hält mich davon ab, mich jetzt im Sinne der Transaktionsanalyse erwachsen zu verhalten.
Genau. Wenn man das so computermäßig betrachtet, ist es so, dass man so ein Update braucht. Ne?
Also die Hauptfrage stellt sich, wenn man erwachsen denken möchte, welche Informationen sind jetzt gerade wirklich wichtig und relevant und woher kommt mein Impuls, mich in einer bestimmten Art und Weise verhalten zu wollen und etwas Bestimmtes auch durchsetzen zu wollen. Das heißt, viele Menschen kompensieren ja Erfahrungen aus ihrer Kindheit bis ins hohe Lebensalter, indem sie durch Machtverhalten immer wieder sich behaupten müssen.
Oder trotzen.
Oder trotzen und sich widersetzen und sich zu Opfer gerieren. Das sind ja alles so Verhaltensweisen, die aus der Kindheit rühren und teilweise bis ins hohe Lebensalter reproduziert werden.
Genau.
Wo Menschen nicht ihre eigene Verantwortung für das Leben in den Mittelpunkt stellen, sondern anderen die Verantwortung dafür zuschieben, wenn etwas in einer bestimmten Art und Weise in ihrem Leben läuft. Und das gehört für mich zu den krassesten Merkmalen, wenn Menschen sich weigern, erwachsen zu sein.
Es gibt auch dann tatsächlich wirklich richtig ältere Menschen, die sich so verhalten. Also gar nicht jetzt nur so 40-, 50-Jährige, sondern teilweise 60-, 70-Jährige, die sich immer noch wahnsinnig trotzig verhalten. Und ich glaube, bei ganz kleinen Kindern ist es irgendwie niedlich und bei viel, viel Älteren hat es auch schon wieder irgendwas, was so irgendwie niedlich wirkt. Ne?
Aber so zwischen 90 und 100 oder wo?
Genau, wahrscheinlich.
Ja, also was ich gerade feststelle, in der Medienlandschaft sehe ich vor allem viele alte Männer zwischen 60 und 80, die sich wie trotzige Kinder gerieren und damit viele Berichte produzieren, weil das natürlich immer ein schönes Drama ist. Über das Drama hatten wir ja auch schon gesprochen in der Podcast-Folge Drama. Und Das ist für die Medien natürlich immer ein gefundenes Fressen. Ein Mensch, der ein Drama anbietet, wird gerne genommen, um irgendwas zu publizieren.
Aber ist es so, dass nur Männer nicht erwachsen werden wollen oder gibt es auch Frauen?
Es gibt natürlich genauso Frauen, die das machen und sich in gleicher Weise verhalten. Das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch.
Also ich glaube tatsächlich, dass das Bild einfach bei Frauen ein anderes ist, wenn die sich so verhalten. Ne? Also dieses Getrotze bei älteren Männern sieht anders aus als das bei Frauen, glaube ich.
Wie sieht das denn wirklich bei Frauen aus?
Ich weiß es gar nicht so genau. Ne? Also ich habe ja auch jetzt kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, genau darüber nachgedacht, wie das eigentlich bei Frauen aussieht. Und gar keine so eine richtige Idee davon. Also so ein Gedanke, den ich hatte, war, dass das vielleicht was ist, was Frauen irgendwie auf eher nicht so nach außen tragen, dass sie andere mit einschließen, sondern vielleicht über irgendwie bestimmte Dinge, die sie einfach in ihrem Leben haben, aber gar nicht so quasi an anderen Menschen ausagieren. Und Männer das wahrscheinlich eher machen quasi im Umgang mit anderen Menschen, um eher auch so die Bestätigung zu holen oder so, die sie brauchen und Frauen das vielleicht auf diese Art nicht brauchen. Ich weiß nicht, aber ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau. Hast du eine Idee?
Immer wenn ich Menschen zuhöre, die aus dem kritischen Eltern-Ich sich als Opfer gerieren, also ins trotzige, angepasste Kind-Ich fallen und plötzlich erklären, dass sie entmündigt werden oder irgendwas in dieser Art, wenn es um gesellschaftliche Regeln geht und um das gesellschaftliche Miteinander, dann habe ich dieses Thema, das ist dann unabhängig vom Geschlecht. Das kann ich überall beobachten. Das ist für mich jetzt nicht geschlechtsspezifisch an irgendwas gebunden, sondern ich nehme das in der öffentlichen Debatte, die über die Medien verbreitet wird, so wahr, dass Männer häufiger Gehör finden. Aber im Alltag ist es für mich gleich verteilt. Und das ist immer schön, wenn sich Mehrheiten zu Minderheiten machen und damit erklären, dass ihr Verhalten nicht mehr angesagt sei und so weiter. Das sind alles so richtig schöne Dramapositionen, wo man sagt, okay, das ist nicht erwachsen. Wenn du erwachsen diskutierst, zum Beispiel auch über dieses Maskenthema, da hatte man das sehr häufig, dass Menschen nicht in der Lage waren, erwachsen dazu zu handeln. Das heißt, sich über diese gesetzlichen Regelungen gestellt haben, weil sie der Meinung waren, dass sie das besser beurteilen können als Menschen, die das ihr Leben lang gelernt haben, studiert haben und geforscht haben. Und das war sehr interessant, weil da viele Menschen in dem sogenannten trotzigen Kind-Ich unterwegs waren und einfach gesagt haben, das mache ich jetzt nicht mit. Während Menschen, die aus dem Erwachsenen-Ich dazu gehandelt haben, sich die Frage gestellt haben, was bedeutet das für mich? Wie lange muss ich das machen? Und was hat das für einen Impact auf die Gemeinschaft? Und wenn ich das nicht beurteilen kann, dann mache ich im Zweifel mit, weil es kann nur helfen.
Oder bestimmte Dinge lasse ich einfach, wo ich nicht damit einverstanden bin. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich möchte aus irgendwelchen Gründen, weil ich nicht gut Luft kriege oder so, diese Maske nicht tragen. Wenn ich einkaufen gehe, bestelle ich mir halt einfach Essen. Ne? Aber dann gehe ich nicht ohne Maske in einen Markt, sondern bestelle mir dann eben einfach Essen, ohne dass man da diese Konfrontation hat. Ne?
Suche logische Alternativen.
Genau.
Das macht total Sinn, zu sagen, okay, die Situation, die mir nicht gut tut, die suche ich mir nicht.
Genau.
Fertig. Aber ich missachte nicht die Regeln, weil ich der Meinung bin, dass ich das besser einschätzen kann als Fachleute. Oder Menschen, die nicht mit der Maske im ÖPNV sitzen wollten, sind dann eben mehr Fahrrad gefahren, mehr zu Fuß gegangen. Das ist natürlich etwas, was eine total sinnvolle Alternative ist.
Total. Ja.
Und damit geht man dann solchen Auseinandersetzungen schlichtweg auch aus dem Weg.
Genau, ohne dass man trotzen muss. Ne?
Das ist eine sachliche Lösung zu der Herausforderung, die sich da bietet. Was übrigens auch zum Erwachsenensein gehört, auch aus der Transaktionsanalyse heraus betrachtet, ist, dass ich mir die Bewusstseinszustände wählen kann. Natürlich gehe ich regelmäßig ins kritische Eltern-Ich und urteile über Situationen oder ins stützende Eltern-Ich und unterstütze andere Menschen oder am besten noch ins natürliche Kind-Ich und entwickle irgendwas spielerisch, spiele, habe Spaß.
Genau, habe einfach Spaß daran, auch irgendwie mal zu albern, zu lachen, ob mit den eigenen Kindern oder mit Freunden oder dass man auch als Erwachsene sich treffen kann und Kekse dekorieren kann und dabei Spaß haben kann oder zusammen sich zu Spieleabenden trifft. trifft und so. Ne? Das ist nichts Kindisches, sondern es ist einfach schön, das auch so leben zu dürfen.
So eine Grenze, die man sich dazu anschauen kann, wenn man über das natürliche Kind-Ich nachdenkt, ist zum Beispiel, wenn man mit dem natürlichen Kind-Ich im Straßenverkehr teilnimmt. Beispielsweise, man hat ein neues Motorrad, das super viel Leistung hat und das macht wahnsinnig viel Spaß, damit unterwegs zu sein. Zum natürlichen Kind-Ich gehört auch die Verantwortungslosigkeit, weil ich eben komplett im Spiel bin. Das kann dann bedeuten, dass ich auf dem Motorrad etwas zu viel am Gas drehe und das kann dann wiederum auch gefährlich sein.
Ja, genau.
Das gilt es immer zu berücksichtigen, wenn man erwachsen ist und aus dieser Perspektive diese Bewusstseinszustände wählt. Und genau da unterscheidet sich das auch. Das heißt, ich gehe verantwortlich mit dem Bewusstseinszustand um und habe Spaß dabei.
Und in dem Kind-Ich zu sein, heißt nicht, sich an den Regeln nicht halten zu müssen oder zu wollen. Ne? Also auch ein Spiel macht aus meiner Sicht nur Spaß, wenn alle die Regeln des Spiels kennen und akzeptieren. Es macht keinen Spaß, ein Spiel zu spielen wie Monopoly und jeder Zweite hält sich nicht an die Regeln. Also das macht ja null Spaß dann. Ne?
Erwachsen zu sein bedeutet auch, dass man weiß, dass man seine Erfahrungen, die man sammelt oder die man gerade erlebt, kreiert oder co-kreiert hat. Und dass man für diese Kreation auch die eigene Verantwortung übernimmt.
Genau.
Und was macht das Erwachsensein für dich aus? Vielleicht konnten wir ja ein paar Denkanstöße mit dieser Folge geben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie gerne weiter.
Wir freuen uns.
Gib uns gerne 5 Sterne. Das hilft uns immer, dass wir mehr gesehen werden. Und wenn du Fragen und Anregungen zu dieser Folge hast, dann gerne in die Kommentare auf unseren Social-Media-Angeboten oder als Direktnachricht an uns. Und wenn du Ideen und Anregungen für künftige Folgen hast, dann gerne als Sprachnachricht oder auch als Direktnachricht an uns. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald.
Auf bald.